SWR 1 Arbeitsplatz mit Laura Koppenhöfer.
Hallo und herzlich willkommen. Einer der Firmenbosse Deutschlands tritt ab, Wolfgang Grupp Senior. Den familieninternen Wettbewerb um die Nachfolge beim Textilhersteller Trigema hat er über Jahre öffentlichkeitswirksam zelebriert. Nicht jedermanns Geschmack, aber sich frühzeitig zu kümmern, das ist schlau. Warum zu viele Firmen zu lange warten bei dem Thema, darüber sprechen wir gleich. Wir lernen außerdem eine frisch ausgebildete Krankenpflegerin kennen, die so gerne in ihren Traumjob starten will, aber sie darf nicht.
Ich habe keine Worte, ehrlich gesagt. Alles, was ich denke gerade ist, ich kann nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Das ist so belastend.
Wie das in Zeiten des Pflegenotstands sein kann, hören wir gleich. Und andersrum geht es heute auch um Auszubildende, die sofort mit ihrem Job loslegen könnten, aber den gar nicht mehr wollen. Zumindest bis ein engagierter Berufsschullehrer sich diese Motivationshilfe überlegt hat.
Eine Modellmotorhaube zu konstruieren, die natürlich jetzt von den Dimensionen her handhabbar war, aber auch repräsentabel für entsprechende Unterrichtsarbeit, aber auch dann später für Präsentationszwecke in der Firma.
Und seitdem brechen weniger seiner Schülerinnen und Schüler die Ausbildung ab und halten durch. Wie er das geschafft hat, auch das ist heute ein Thema in der neuen Podcast-Folge von SWR 1 Arbeitsplatz mit Laura Koppenhöfer. Im schwäbischen Burladingen geht mit dem Jahreswechsel eine Ära zu Ende. Trigema-Chef Wolfgang Grupp tritt ab, übergibt an Sohn und Tochter. Das hat der 81-Jährige diese Woche mitgeteilt, der einerseits durch streitbare Statements und natürlich die Werbung mit dem Affen berühmt wurde, aber eben auch durch seinen enormen unternehmerischen Erfolg. Und auch das mit der Nachfolge hat Wolfgang Grupp Senior insofern richtig gemacht, dass er seine Kinder, die Belegschaft und auch die Öffentlichkeit seit Jahren darauf vorbereitet hat. Andere Unternehmen schieben das Thema zu lange. Das zeigen Studien wie auch Erfahrungen aus Nachfolgeberatungen, die auch die Industrie- und Handelskammer Rhein-Hessen anbietet. Wir wollten von der zuständigen Geschäftsführerin Lisa Haus wissen, wie viel dieses aktuelle Beispiel Trigema mit den Fällen in ihrer Beratung zu tun hat.
Ja, ehrlicherweise gar nicht mal so viel. Hängt einfach damit zusammen, dass zu uns in die Beratung der Starterzentren beziehungsweise jetzt bei uns im Haus bei den Industrie- und Handelskammern der Nachfolger, die Nachfolgerin, entweder im Sinne einer familieninternen Nachfolge oder beispielsweise auch jemand aus der Belegschaft, die kommen meistens dann schon gemeinsam zu uns, wenn eben schon feststeht, wer potenziell die Nachfolge übernehmen könnte. Aus meiner Beratungspraxis jetzt die letzten 9 Jahre hinweg kann ich sagen, dass die Unternehmen, wo eben schon Nachfolger, eine Nachfolgerin dann auch ins Auge gefasst wird, dass die meistens schon sehr klare Vorstellungen davon haben, wie das dann auch laufen soll und dann auch mit unserer Hilfe dann wirklich gut aufgestellt sind.
Das heißt, wenn die schon als Duo kommen, also bestehende Führung und künftige Führung, das sind doch die leichteren Fälle, oder? Schwieriger wird's, wenn jemand kommt und sagt, ich brauche eine Nachfolge, aber es gibt niemand.
Das kann man nicht so pauschalisieren tatsächlich. Das hängt auch immer dann wieder vom Einzelfall ab, weil selbst wenn es jemanden gibt, heißt das aber nicht immer, dass die sich komplett einig sind. Also wir halten dann so ein bisschen immer auch den Spiegel vor und sagen nochmal, es ist eben ein Prozess und da hängt ganz, ganz viel Emotionalität auch mit dran. Es geht ja ganz oft auch um das Lebenswerk, was sich eine Person aufgebaut hat. Und da müssen wir eben auch schon so ein paar härtere Faktoren ansprechen, wie dass zum Beispiel der Nachfolger, die Nachfolgerin auch Einblick in die betriebswirtschaftliche Situation des Unternehmens bekommt, also im allerbesten Fall Zahlen der letzten 5 bis 10 Jahre, also wie ist die Umsatzentwicklung, welche Gewinne hat das Unternehmen gemacht und wie stellt man sich dann zum Beispiel auch den Übergabeprozess vor. Und da muss man sagen, das ist auch nicht immer konsensual. Also da haben wir das auch schon in der Beratung erlebt, dass dann doch auch die Vorstellungen von Übergeber und Übernehmer doch durchaus weit auseinanderliegen können. Aber das ist eben eine Einzelfall. Betrachtung.
Genau, ich kann mir das gut vorstellen, wenn dann jemand auch wirklich emotional mit seinem Unternehmen, seinem Baby sozusagen verhaftet ist und will, dass das wirklich auch im eigenen Sinne weitergeführt wird und dann kommt jemand Neues dazu, der natürlich auch eigene Vorstellungen umsetzen will. Ist das häufig ein Problem, dass eben der bisherige Unternehmenschef, Chefin nicht loslassen kann und vielleicht auch dem Nachfolger, der Nachfolgerin, da gibt es ja durchaus auch noch unterschiedliche Wahrnehmungen, zu wenig zutraut?
Ich würde schon sagen, dass das wahrscheinlich sogar mit das größte Problem ist, weil man dann die Chance so ein bisschen verwehrt, dass eben die nächste Generation eigene Impulse setzt, womöglich auch als Chef oder Chefin ernst genommen wird und natürlich auch vielleicht eine gewisse Innovation auch ins Unternehmen mitbringt, die vielleicht total nötig ist. Man muss auf der anderen Seite sagen, natürlich ist das eine Stelle, wo Konflikte entstehen können. Auf der anderen Seite ist aber der Erfahrungsschatz des Übergebers, der Übergeberin ganz oft auch total wichtig. Und im allerbesten Fall, da beraten wir auch dahingehend, findet man halt wirklich eine konsensuale Lösung für eine Übergangsregelung. Also beispielsweise ein Modell, wo dann der Übergeber noch 1 bis 2 Jahre beratend im Unternehmen tätig ist, aber zum Beispiel ganz klar geklärt ist, wer welche Rollenverteilung hat, wer die Haftung hat und wer auch der erste Ansprechpartner für Kunden oder auch für die Belegschaft ist. Das ist eine sinnvolle Lösung und damit haben wir auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Also wirklich viele Best Practices, wo so etwas funktioniert hat. Mhm. Aber es ist natürlich auch immer eine individuelle Absprache zwischen den beiden Parteien. Und man muss eben sagen, da menschelt es auch ganz oft. Also Persönlichkeiten sind unterschiedlich, auch die Mitarbeitenden sind einfach unterschiedlich. Das hat auch was mit einem Akzeptanzthema zu tun, manchmal auch von der neuen Generation, die dann kommt, die vielleicht vorher noch gar nicht im Unternehmen war oder die vielleicht schon bekannt ist, aber eher eine Person war, die auf Augenhöhe fungiert hat, die dann auf einmal in die Rolle der Führungskraft schlüpft. Also da gibt es eben ganz, ganz viele verschiedene Konstellationen und da gibt es eben auch nicht einen und den richtigen Königsweg, sondern es muss eben immer zu den Menschen und es muss auch zu dem Unternehmen entsprechend passen. Und da sind wir als Industrie- und Handelskammer, glaube ich, gute Sparringspartner.
Sind denn die eigenen Kinder eigentlich nach wie vor die erste Wahl bei der Nachfolgersuche? Und wenn ja, wird ein Unterschied gemacht zwischen Söhnen und Töchtern?
Also statistisch gesehen kann man das definitiv belegen. Da hat auch die Corona-Situation schon einen Großteil dazu beigetragen, dass die familieninterne Nachfolge immer wichtiger geworden ist wieder. Das war eine Zeit lang anders, aber man muss eben sagen, dass in Corona, ne, man hat irgendwie auch zusammengehalten als Familie, man hat auch gesehen, was hat man sich da aufgebaut. Es kamen Krisen, in Krisen hält auch die Familie ein Stück weit mehr zusammen. Wir können das nicht geschlechterspezifisch auswerten. Ich glaube, das hängt aber auch ganz viel an der Branche, hängt aber auch ganz oft damit zusammen, wer hat denn auch welche Ausbildung zum Beispiel genossen oder eingeschlagen, weil das ist uns auch immer ganz wichtig, als IHK darauf hinzuweisen, dass ganz oft verschiedene Kompetenzen, gerade wenn man auch eine Geschäftsführung dann gemeinsam Sohn und Tochter beispielsweise dann übernimmt, dass jeder vielleicht auch andere Stärken mit einbringt. Und das ist auch bei jeder Gründungsidee so das erfolgsversprechendste Modell, dass weniger Homogenität herrscht, sondern eben heterogene Stärken, Kompetenzen, Talente, vielleicht auch unterschiedliche Ausbildungen mit eingebracht werden und dann halt gemeinsam auch so ein Team in der Geschäftsführung bereichert wird. Man muss aber halt eben schon sagen, und das können wir natürlich auch statistisch sehen, dass grundsätzlich in Deutschland leider noch mehr Männer die unternehmerische Selbstständigkeit anstreben als Frauen. Und da wollen wir als Industrie- und Handelskammer natürlich auch ein bisschen nachsteuern. Ich glaube, da bedarf es auch anderer politischer Anreize vielleicht, dass eben auch eine unternehmerische Selbstständigkeit auch für Frauen eine super Karriereperspektive sein kann und Frauen sich manchmal vielleicht auch ein bisschen mehr trauen, dann auch ins unternehmerische Risiko zu gehen.
Lisa Haus ist Geschäftsführerin bei der IHK Rheinhessen und berät seit bald 10 Jahren Unternehmen darin, die Übergabe gut und vor allem rechtzeitig zu regeln. In Deutschland fehlen Pflegekräfte, Zehntausende, sodass Kliniken immer lauter davor warnen, dass sie aus Personalmangel Stationen schließen und Intensivbetten aufgeben müssen. Der Bundesgesundheitsminister will darum ein neues Gesetz, damit ausländische Pflegekräfte sofort arbeiten dürfen, selbst wenn ihre Abschlüsse noch nicht anerkannt sind. Doch davon sind wir im Moment meilenweit entfernt. Zurzeit dürfen ausländische Pflegekräfte selbst dann oft nur eingeschränkt arbeiten, wenn sie sogar in Deutschland ausgebildet wurden. Das heißt, obwohl ihre Arbeit so dringend gebraucht wird, sitzen sie zu Hause. Geli Hensoldt mit einem Beispiel aus Stuttgart.
Der Weg zum Briefkasten ist für Sarah Hasiri seit Wochen der wichtigste. Sie hofft auf Post von der Ausländerbehörde.
Ich warte auf einen Termin, dass ich meine Aufenthaltstitel abholen kann. Einfach irgendwas, was ich meinem Arbeitgeber geben kann, das richtig ist. Oh, das ist nur eine Postkarte. Sonst gibt's nichts drin. Jedes Mal verliere ich die Hoffnung ein bisschen. Und ich denke, ah ja, vielleicht haben die mich vergessen oder vielleicht die Papier verloren.
Seit Wochen hängt die gebürtige Inderin in der Luft. Ende September hat sie ihre Ausbildung zur Krankenpflegerin am Diakonieklinikum in Stuttgart erfolgreich beendet. Am 1. Oktober sollte sie eigentlich als Fachkraft in der Onkologie dort starten. Ihr Traumjob, sagt sie.
Ich mag Patienten zu helfen und ich mag, dass ich kann da sein für jemanden, auch in die schwierigen Zeiten.
Weil ihr eine gültige Arbeitsbescheinigung fehlt, darf sie gerade nur 10 Stunden in der Woche im Krankenhaus arbeiten. Mehr nicht, obwohl die Klinik dringend auf sie wartet. Auch finanziell wird es deshalb allmählich eng für sie. Ihre Papiere samt Arbeitsvertrag hat sie schon längst ans Ausländeramt geschickt und seitdem Dutzende Mails geschrieben. Nie gab es eine Reaktion. Heute will sie noch mal persönlich vorbeigehen. Auf dem Weg dorthin erzählt sie, dass ihre Mutter sich Sorgen macht, möchte, dass sie wieder nach Hause kommt. Und dass sie selbst fürchtet, vieles zu vergessen, was sie in der Ausbildung gelernt hat. Sie hofft, dass sie heute zumindest erfährt, wie lange es noch dauern wird, bis sie per Post den Termin bekommt, damit sie endlich ihre Arbeitserlaubnis abholen kann.
Ich will einfach nur Infos wissen, über was geht. Es kann auch sein, dass sie werden mich einfach wegschicken, weil das zu stressig ist oder einfach, dass es zu viele Leute gibt gerade.
Die Bilder der langen Menschenschlange vor der Ausländerbehörde haben Stuttgart in den letzten Wochen viel Kritik eingebracht. Teilweise haben sogar Leute vor der Behörde übernachtet, um einen Termin zu bekommen. Die Stadt hat reagiert. Es gibt jetzt einen Wartebereich drinnen und eine Online-Terminvergabe für Notfälle. Heute ist wenig los. Sarah geht gleich zum Infoschalter am Eingang. Nach ein paar Minuten schon ist sie wieder draußen.
Da hat erst meinen Namen gesucht auf dem Computer. Und ich habe ihm dann auch gefragt, wie lange wird das dauern ungefähr. Da hat dann mir nur gesagt, ist in Bearbeitung, ich weiß nicht.
Die Ausländerbehörde ist überlastet, auch weil viele Stellen aktuell nicht besetzt sind. Kein reines Stuttgarter Phänomen, heißt es bei der Stadt. Gerade erst habe eine Studie gezeigt, dass die Wartezeiten auch in anderen Kommunen lang seien. Die Stadt sieht deshalb auch die Landes- und Bundespolitik gefordert. Diese müssten das Ausländerrecht und die Abläufe in den Behörden reformieren. Denn ausländische Fachkräfte wie Sarah werden hierzulande dringend gebraucht.
Ich habe keine Worte, ehrlich gesagt. Alles, was ich denke gerade ist, ich kann nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Das ist so belastend.
Für Sarah heißt es jetzt weiter warten. Darauf, dass sie endlich anfangen kann in ihrem Traumberuf als Krankenpflegerin.
Wir drücken die Daumen. Dass der GDL-Chef Streit und Streik lustig ist, haben wir schon oft erlebt. Doch dass die massenhaften Bahnausfälle dieses Jahr sogar Weihnachten treffen könnten, das ist selbst auf Weselskis Konfrontationskurs nochmal eine Steigerung. Unser Autor Christoph Azzone hat sich Gedanken gemacht, was Weselski damit wirklich bezwecken will, und auf einmal war ihm alles klar. Hier kommt unser, wie immer, nicht ganz ernst gemeinter Brief der Woche.
Lieber Herr Weselski, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Ich dachte ja lange, Sie heißen mit Vornamen Gidelchef. Gidelchef Weselski, so habe ich es jedenfalls ständig im Fernsehen gehört. Andere heißen Jimmy Blue oder Fanta Mango, warum also nicht Gidelchef? Dabei sind Sie in echt ein ganz profaner Klaus. Jedenfalls, lieber Klaus Weselski, arbeiten Sie mit aller Macht an Ihrem persönlichen Rekord, unbeliebtester Deutscher der Gegenwart zu werden. Das wird schwer, die Konkurrenz ist groß, aber Sie suchen förmlich Streik, Herr Weselski. Sie sagen es ja selber, die Messer sind gewetzt, genau wie ich neulich, als mein Zug kurzfristig von Gleis 2 auf Gleis 14 verlegt wurde, da bin ich auch gewetzt. Und Sie haben einen Trumpf in der Hand, nämlich uns alle. Ausgerechnet Weihnachten. Wollen Sie vielleicht streiken und Familien trennen? Wissen Sie, was Sie damit anrichten? Wie viele geliebte weihnachtliche Traditionen Sie zerstören? All die Zankereien, die da nicht stattfinden, das Fresskoma, in das keiner fällt, die Berge von Tesafilm kontaminiertem Geschenkpapiermüll, all das nehmen Sie uns. Wo andere weiche Herzen haben, haben Sie nur eine weiche, und die führt aufs Abstellgleis der Selbstdarstellung. Ich sehe schon vor mir tausende Reisewillige, die genervt auf dem Bahnsteig stehen und vergeblich auf ihren Zug warten. Obwohl, wo ist da eigentlich der Unterschied zu allen anderen Tagen? Egal, keine Bahn zu Weihnachten, also woher kommt Ihre Wut, Herr Weselski? Ich vermute, Sie verarbeiten da ein Kindheitstrauma, als Sie als kleiner Bub unterm Weihnachtsbaum nur Socken statt den heiß ersehnten Märklin-Bausatz vom Wunschzettel fanden. Das hat Sie bitter gemacht. Und jetzt sollen alle ihren damals erfahrenen Schmerz nachfühlen. Keine Bahn für niemand. Genau, so geht Klassenkampf. Es grüßt Sie herzlich Ihr Fan Christoph Azzone.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Das hat Michael aus Weinstadt getan. Er hat innerhalb der Firma den Arbeitsplatz gewechselt und sollte vorübergehend eine Aufgabe übernehmen, die mit der neuen Position gar nichts zu tun hat. Das hat er gemacht und nach einem Dreivierteljahr dann doch mal nachgefragt und dabei erfahren, dass der neue Chef noch gar nichts unternommen hatte, den Job, den ich vorübergehend ausübe, neu zu besetzen. Inzwischen ist ein bisschen Bewegung erkennbar, es haben zwei weitere Gespräche stattgefunden, aber ich werde weiter vertröstet. Ich überlege, ob ich meinen neuen Job gerichtlich einklagen soll. Davon rät Rechtsanwalt Michael Felser trotz guter Gewinnchancen eher ab.
Mein Rat wäre hier, das Gespräch nochmal zu suchen, mit dem Betriebsrat, Personalrat zu sprechen, mit der zuständigen Arbeitnehmervertretung und vielleicht mit dem Chef, also dem Chef vom Chef, sprechen oder drohen und als letztes Mittel erstmal, bevor man klagt, mit dem Anwalt zu drohen und dann zum Anwalt oder zur Gewerkschaft zu gehen, bevor man jetzt gerichtliche Maßnahmen ergreift, weil das gerichtliche Verfahren dauert ja 4 bis 6 Monate. In erster Instanz, die Arbeitsgerichte sind sehr schnell, aber die können auch nicht hexen. Deswegen würde ich diese Abstufung vornehmen. Also eine schrittweise Eskalation. Es ist ja jetzt schon Zeit vergangen und irgendwie nähert man sich ja jetzt doch dem Ziel. Und das würde ich jetzt nicht dadurch behindern, indem ich jetzt direkt Klage erhebe, weil das oft eben auch zu einer Verschnupfung führt. Ja, und dann passiert erstmal wieder gar nichts. Schneller geht's, glaube ich, wenn man erst nochmal die von mir beschriebenen Schritte versucht mit einer internen Lösung.
Auch Michael aus Aachen hat neue Aufgaben bekommen und ist enttäuscht. Der Grund für den Wechsel bei ihm war allerdings ein Schlaganfall. Davor war er 30 Jahre lang leitender Angestellter und erwartet nach der Wiedereingliederung jetzt eine gleichwertige Arbeit statt Hilfsarbeiten, wie er schreibt. Leider nur mit dem Erfolg, allen auf die Nerven zu gehen. Meinen Vorgesetzten, dem Personalbüro, dem Betriebsrat, dem Behindertenbeauftragten, der Verwaltungsleitung, der Geschäftsführung, dem Aufsichtsrat, dem Integrationsamt. Habe ich denn hier keine Rechte und Möglichkeiten?
Das ist leider der Nachteil des leitenden Angestellten, dass der eine sehr spezialisierte Tätigkeit ausgeübt hat. Da gibt es ja meistens nicht zwei von, wie von Schlossern, Fahrern, Schweißern, wo man sagen kann, der eine kann den anderen ersetzen oder die können gegeneinander sich unterstützen. Sondern wenn er die Stelle aufgrund des Schlaganfalls nicht mehr ausüben kann, dann wird es natürlich schwierig für ihn, eine angemessene Stelle zu finden. Dann kommen normalerweise natürlich nur noch Tätigkeiten in Betracht, die einfacher sind und nicht seiner bisherigen Tätigkeit entsprechen. Und der Arbeitgeber muss ihm keine Stelle basteln, das muss man auch dazu sagen. Ja, wenn er schwerbehindert ist, davon gehe ich aus, weil er Integrationsamt erwähnt hat, dann sind die Anforderungen zwar höher, aber selbst da ist es so, wenn eine Weiterbeschäftigung nicht möglich ist, weil keine Stelle vorhanden ist, dann würde am Ende eben auch eine Kündigung stehen. Deswegen würde ich ihm nochmal empfehlen, sich zur Unterstützung an die zuständige Gewerkschaft oder einen Anwalt zu wenden, weil der Fall doch sehr komplex ist, dass die sich auf der Grundlage der konkreten Lage und was da alles bisher schon passiert ist, noch ein paar Möglichkeiten finden, da zu einer Lösung zu kommen.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
So viele Azubis wie nie haben im vergangenen Jahr ihre Ausbildung abgebrochen. Das hat das Bundesinstitut für Berufsbildung vor ein paar Tagen bekannt gegeben. Dazu die vielen Fälle, in denen Firmen ihre Ausbildungsstellen gar nicht erst besetzt kriegen. Es herrscht Azubi-Mangel. Auch um dem beizukommen, hat das Netzwerk Wirtschaftsjunioren Deutschland gerade wieder die Auszeichnung Ausbildungsass vergeben an Firmen oder Schulen, die besonders engagiert und kreativ dafür sorgen, dass junge Leute motivierter in die Ausbildung gehen und dann auch bis zum Schluss dabei bleiben. Einer der Preisträger ist ein Berufsschullehrer aus Trier. Wie er es geschafft hat, dass viele seiner Schüler die Ausbildung doch nicht abgebrochen haben, zeigt die Reportage von Wolfgang Brauer.
Berufsbildende Schule für Technik und Gestaltung in Trier. Auf dem Tisch in einem Unterrichtsraum liegt eine Miniatur-Motorhaube. Darauf ist das Bild einer jungen Frau mit dunklen, zusammengebundenen Haaren vor einem Hochhaus gemalt. Gestaltet hat das Kunstobjekt Julia Schley, Fahrzeuglackierungsauszubildende im dritten Lehrjahr.
Dann haben wir gemacht, was wir wollten. Wir konnten es wirklich austoben.
Anders als im Arbeitsalltag in ihrem Betrieb. Während ihrer Ausbildung hat die 21-Jährige, die gerne in einem kreativen Beruf arbeiten wollte, auch schon mal an Abbruch gedacht.
Ich muss schon sagen, auf jeden Fall, dass die kreativen Projekte an der Schule sehr viel weiterhelfen, die Ausbildung durchzuziehen, weil manchmal ist echt der Alltag im Betrieb sehr trist, das hat alles so eingespielt und dann kommt aber das nächste Projekt in der Schule und sagt man, ja, da habe ich Bock drauf, komm, die paar Monate schaffst du auch noch.
Genau das war auch das Ziel von Berufsschullehrer Enrico Schütze. Die Schülerinnen und Schüler durch besondere Projekte motivieren und so Ausbildungsabbrüche verhindern, was gerade im Fahrzeuglackiererhandwerk häufiger vorkommt.
Früher die Ausbildungsabbrüche meist damit begründet, ich kann ja gar nicht so kreativ arbeiten, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Und haben dann natürlich abgebrochen.
Deshalb kam dem 42-Jährigen während der Corona-Zeit die Idee,
eine Modellmotorhaube zu konstruieren, die natürlich jetzt von den Dimensionen her handhabbar war, aber auch repräsentabel für entsprechende Unterrichtsarbeit, aber auch dann später für Präsentationszwecke in der Firma.
70 mal 50 Zentimeter misst die Miniaturmotorhaube, die die angehenden Kfz-Lackierer in seinem Unterricht gestalten. Die soll dann auch mit in die Lackiererfirma genommen und dort fertiggestellt werden. So sind auch die Ausbildungsbetriebe eingebunden, ergänzt Ralf Gessinger, Ausbildungsbeauftragter der Handwerkskammer Trier.
Da haben viele Chefs schon geäußert, super Sache, so wollen wir das auch weitermachen. Meiner Wahrnehmung nach haben halt viele Chefs auch erkannt, dass diese Beziehungsarbeit durch die Sache hier gefördert wird und dass es das wert ist, dass man da die Zeit investiert.
Denn dank des Projekts reden Berufsschullehrer, Handwerkskammer, Ausbildungsbetrieb und Azubi endlich miteinander.
Früher war es eher so, dass natürlich diese duale Ausbildung mit zwei Lernorten immer sehr getrennt betrachtet wurde. Und wir haben es jetzt geschafft, mit diesen Projekten einen Kommunikationskanal herzustellen, sodass Praxis und Theorie vereint und verschmilzt.
Und so Ausbildungsabbrüche verhindert werden können, weil zwischen den Partnern der dualen Ausbildung ein Teamgefühl entsteht. Enrico Schütz hat inzwischen eine eigene Firma gegründet, um die Miniaturmotorhauben auch an andere Berufsschulen zu vermarkten, zum Beispiel in Kaiserslautern, Stuttgart oder Reutlingen, auch damit seine Idee mit ihren positiven Effekten bekannter wird.
Ich würde mich freuen natürlich, wenn in den kommenden Jahren dieses meist immer noch schlechte Image der Berufsschule, welches ja von den Berufsschülern immer so nach außen noch getragen wird, nach und nach abnimmt, weil man halt erkennt, Berufsschule kann auch ein Ort der Freude sein, Spaß zu haben und etwas Tolles zu erleben.
Welch schönes Schlusswort vom Trierer Berufsschullehrer Enrico Schütze. Denn das war's für heute von SWR 1 Arbeitsplatz. Ich bin Laura Koppenhöfer, bedanke mich fürs Zuhören und sag Tschüss.
Eins gehört. SWR 1.